Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Donald Duck, Asterix oder Lucky Luke. Mit dieser Art von Comic haben die X-Men nicht viel zu tun. Viel komplizierter ist dieser Comic-Kosmos fast schon eine Wissenschaft für sich. Vor allem wurden sie schon seit den 60er Jahren auch politisch gelesen. Das ist also eine Welt für echte Fans wie Stefan Mesch, der tatsächlich 600 Marvel-Comics gelesen hat. Was daran so einen hohen Suchtfaktor hat, ich bin gespannt. Guten Morgen, Stefan Mesch.
Hallo.
Vielleicht vorneweg mal für Leute, die jetzt wie ich nicht so drin sind in dieser Materie. Was ist X-Men? Was ist das für eine Comic-Reihe?
X-Men ist ein Heft, das erscheint jeden Monat, immer 20 Seiten. Und diese Heftreihen von Marvel Comics, die sind auch untereinander verknüpft. Also Spider-Man hat Kräfte und Miss Marvel hat Kräfte. Die Figuren kennen sich dann auch oft gegenseitig näher. Also Miss Marvel hat zum Beispiel gerade in aktuellen Heften ein Praktikum gemacht im Labor von Spider-Man. Nur an den X-Men, an denen ist besonders, die Kräfte sind erblich. Also einige Leute werden mit einem X-Gen geboren und in der Pubertät meist merken sie dann, oh, ich bin anders, vielleicht auch ich bin gefährlich. Und Leute mit dieser Genmutation, also MutantInnen, die trainieren wollen und helfen und sichtbar sein, das sind die X-Men. Aber erfolgreich sind ja meist die Comics und Geschichten, die da einen Einstieg ganz leicht machen. Jetzt hat Marvel aber seit 4 Jahren einen großen Erfolg mit einer neuen, riesigen und sehr literarischen Geschichte über die X-Men auf der Insel Krakoa. Und da habe ich jetzt halt 600 Hefte über Krakoa und die X-Men gelesen. Und ich finde, wow, nee, so literarisch waren diese Marvel-Comics noch nie.
Aber das scheint mir doch Novum zu sein, denn normalerweise spielen doch, soweit ich weiß, diese Comics mit Superheldinnen immer auf, also meistens in irgendwelchen Großstädten und jetzt auf einmal auf einer Insel?
Genau, also die X-Men, die haben ganz lange den Respekt der Mehrheitsgesellschaft gesucht. Der Mutant Alex zum Beispiel hat eine Pressekonferenz gegeben in einem Heft 2013 und gesagt, Mutant, das will ich nicht hören. Mutant, das ist das M-Wort. Ich bin einfach Alex. Aber in den Comics, Russland verfolgt MutantInnen. Großbritannien ist super populistisch. Das ist eine verfolgte Minderheit. In New York gibt es dann im Stil des Christopher Street Day so Mutant Pride-Paraden. Und die Mutantin Kate Pride, die sagt, ich bin Jüdin und ich bin Mutantin. Und wenn ich das aber nicht extra sage, dann weiß das niemand. Und dann erfahre ich zwar keine Angriffe, aber genau darum ist mir wichtig, mein Jüdischsein und mein Mutantinsein zu zeigen. Das ist politisch. Und dann haben sich 2019 Hunderte, mittlerweile 200.000 MutantInnen auf eine Insel im Pazifik zurückgezogen, Krakoa. Und die sagen, das ist unser Safe Space, hier sind wir sicher, hier sind wir unter uns.
Also so eine Art strategischer Rückzug oder sogar Utopie?
Ja, da wird es spannend. Also es sieht aus wie eine Utopie, weil Krakoa, das ist ein sonniges Paradies. Aber wie wird das regiert? Wie funktioniert Außenpolitik, Strafrecht, das Gewaltenmonopol, Diplomatie? Krakoa, da wachsen so Blüten und die helfen ein bisschen gegen Krebs. Und man exportiert diese Blüten, aber viele Staaten reagieren so, wie im echten Leben zum Beispiel in Osteuropa schnell auf so westliche NGOs reagiert wird. Also sie sagen, wir wollen die Blüten nicht, wir wollen keine Regenbogen, wir wollen kein Gender, geht einfach wieder weg. Und niemand im echten Leben würde ja auch sagen, oh schön, fast alle Lesben zum Beispiel oder AutistInnen sind jetzt auf so einem Inselreservat ganz unter sich. Also diese Abschottung, die hat auch einen Preis. Und es ist ja schon per se faschistisch, Staatsbürgerschaft an Ethnie zu binden oder an Religion. Also Deutschland den Deutschen oder Krakoa den MutantInnen, das nimmt sich nicht so viel. Ungarn macht ja gerade auch so eine Politik. Also die Comics, die sehen erstmal sonnig und sehr bunt aus, aber nee, es ist keine Utopie.
Wer sind denn überhaupt die Hauptfiguren und was machen die in diesen Comicheften?
Es gibt dann immer so 6 bis 12 parallele Heftreihen und die kann man je nach Geschmack auswählen oder weglassen. Also ich finde, ein leichter Einstieg ist Marauders, also MarodeurInnen. Kate Pride, die macht da Außenpolitik mit einem Schiff und es gibt die arrogante Emma Frost und die sagt, ah, wir brauchen jetzt erstmal eine große diplomatische Gala, weil wir sind Avantgarde, wir sind eine Weltmacht, wir sind die Zukunft. Und diese Gala, die hat dann 300 Seiten, eigentlich stehen da alle nur rum und reden. Aber halt so alle Figuren aus all diesen Heftreihen kommen zusammen und je besser man alle Reihen kennt, desto toller ist dann natürlich auch die Gala.
Und wie funktioniert das so in den Zeichnungen oder Bildern?
Ich finde, die Zeichnungen sind zwar gut, aber mir persönlich oft zu bunt, zu grell. Es sieht alles ein bisschen billig aus, fand ich nicht so toll. Aber der Autor, der das alles geplant hat, Jonathan Hickman, Der liebt Diagramme und Infografiken und Transkripte. Und darum hat jedes Heft 2 bis 4 Seiten Text, also reiner Text. Und diese Infografiken oder diese trockenen Textflächen, die sehen erstmal so verkopft aus und die sind aber anspruchsvoll und literarisch und gewitzt und verspielt. Und ganz große Wendungen werden dann oft gar nicht mehr als grelles Bild gezeigt, sondern irgendwo zwischen den Zeilen im Protokoll. Da lese ich dann, Moment, wenn dieses Gremium doppelt stimmberechtigt ist, dann heißt das ja, Emma Frost ist jetzt im Kleingedruckten total politisch ausgehebelt. Also richtig spannend und raffiniert und für mich neu. So, ich sehe das nicht in anderen Comics, sehr durchdacht. Und man sieht da auch, eine Redaktion spricht diese parallelen Heftreihen immer sehr genau ab. Und so entsteht dann halt ein Riesenmosaik, ein Panorama, das in keinem anderen Medium erstmal so finanzierbar wäre oder auf den Weg zu bringen. Weil so sperrige Ideen, die müssen immer erstmal als Comic zum Beispiel anfangen, bevor dann jemand ganz viel Geld für eine Verfilmung riskiert.
Und was ist jetzt eigentlich genau das Faszinierende? Sind das die Figuren oder ist das die politische Botschaft oder diese moralischen Fragen oder die Machart, dieses verrückte Spiel mit den Texten? Was ist das, was einen da eben dazu bringt, 600 solcher Hefte zu lesen?
Ich finde, Figuren und Geschichten werten sich oft gegenseitig auf und machen sich spannender. Also ich habe alles gelesen, muss man gar nicht, finde ich. Mein Tipp ist einfach online mal gucken, was gute Kritiken hat und beliebt ist. Die Reihe X-Force zum Beispiel, die ist eigentlich total mittelmäßig, aber die handelt vom Geheimdienst in Krakoa und von den ganzen versteckten außenpolitischen Krisen. Und da merke ich, Minderheiten und marginalisierte Leute, die reagieren ja oft im echten Leben. Also so ein Verteidigungsmodus, ein Krisenmodus. Und da ist halt wirklich frisch, mal 600 Seiten lang so eine Fantasieminderheit zu sehen, die agiert, die aus dem vollen schöpft, die Macht hat und die fragt, wie prägen wir jetzt mit dieser Macht die Welt? Also finde ich total aufregend und lohnenswert, wie diese Comics mich anhand von witzigen und klugen und super vielen Figuren einladen, über die Selbstermächtigung von verfolgten Gruppen nachzudenken.
Du hast ja jetzt alle diese Comics gelesen. Wenn man jetzt irgendwie dir zuhört und denkt, oh, das will ich jetzt auch unbedingt mal kennenlernen, wo fange ich da am besten an?
Der Anfang sind 12 Hefte namens House of X, Powers of X. Die wurden sehr gelobt, aber die sind super verwirrend. Und 2019 hätte ich auch noch nicht gesagt, oh, unbedingt das kaufen, unbedingt lesen, weil da hätte ich mich gefragt, verläuft das dann nicht irgendwann eh im Sand? Aber jetzt sehe ich, nee, das ist die Mühe wert. Also dieses House of X, echt erstmal hartes Brot zu lesen. Und für mich war das aber so, wie mit 10 in eine ganz neue Schule zu kommen. Also man kennt alle nur vage vom Sehen. Ich kenne die Gebäude nicht, die Fächer, die Sprache, die Anspielungen. Das war mir neu. Aber als Kritiker macht mich so froh, dass so ein verkopftes, so politisches und klar progressives und halt auch wirklich so absichtlich schwer verständliches und eigentümliches Projekt jetzt gerade wirklich diese große Comic-Erfolgsgeschichte ist im Moment. Und das zeigt für mich wirklich die Lust der Menschheit an politischer, literarischer, kritischer Unterhaltung. Ich habe noch an was anderes denken müssen, nämlich an Hard Science Fiction. Das sind so Bücher und von denen gibt es meist ganz viele. Also so verkopfte Technikromane über Genetik und künstliche Intelligenz und Transhumanismus. Aber X-Men, das hat halt auch noch diese ganzen internationalen Figuren und ganz viele Frauen und immer queere Figuren. Also das hat so eine Charaktertiefe und da hält kein Roman mit dieser reinen Masse an Figurenvielfalt und Figurentiefe. Darum, wer jetzt was lesen will, das man so wirklich noch nie hat lesen können, der wird hier toll gefordert, überfordert, überrascht, durchgeschüttelt. Ich finde schlau und darum auch wirklich jetzt richtig ein Thema für die Lesart.
Jetzt beginnt ja im August das Kapitel Fall of X. Heißt das, dass diese Krakoa-Ära dann nach 5 Jahren bald wieder vorbei ist oder was bedeutet das?
Die Werbung spielt damit, aber ich glaube das nicht, weil es wirklich zu erfolgreich und innovativ war. Und der Autor, dieser Jonathan Hickman, der schreibt zum Beispiel eine ähnliche Marvel-Geschichte über Magie. Also ein verkopfter Comic darüber, wie jetzt genau die Zauberei in Marvel-Comics funktioniert. Und die X-Men, die haben zwar nicht den Tod besiegt, aber wenn 5 von denen gerade geschickt zusammenarbeiten, dann können sie Körper klonen und ein gespeichertes Bewusstsein wie so eine Sicherungskopie im PC in diesen neuen Körper rüberladen. Und klar kommt dann anfangs schnell die Sorge auf, nee, wenn die jetzt nicht mehr sterben können, dann ist es vielleicht ja gar nicht mehr spannend. Aber im Gegenteil, es ist super philosophisch und vertrackt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie das rückgängig machen. Und ich glaube, hier wird wirklich einfach gerade sehr viel neu problematisiert, ausprobiert, angereichert, literarisiert. Und ich freue mich über diese neue Tiefe in Marvel Comics. Das hätte ich selbst nie erwartet.
Stefan Mesch, vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt der X-Men, die auf Deutsch in Heften und Sammelbänden bei Panini erschienen sind. Und Stefan Mesch empfiehlt als Start den Sammelband Marauders auf hoher See. 164 Seiten hat das Heft und es kostet 19 €.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Wiederentdeckung von Klassikern, das ist ja seit einigen Jahren ein ziemlich wichtiger Bereich in Verlagen und oft gibt's auch tatsächlich große Entdeckungen zu machen. Jetzt zum Beispiel bringt der Unionsverlag gerade ein Buch heraus, das war 1931 ein Riesenerfolg, ist aber in der Zwischenzeit komplett vergessen worden. Zwei Wochen am Meer heißt es, der Autor ist R.C. Sheriff, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Maike Albart.
Ganz richtig.
Ja, sie hat es gelesen. Ist das denn, klingt ja so zwei Wochen am Meer, die richtige Geschichte für die Ferien, für den Sommer?
Ja, das auf jeden Fall. Es geht um eine Urlaubsreise einer Familie an der Oberfläche. Und diese Familie versteht sich sehr gut auf Rituale. Sie reisen seit 20 Jahren immer wieder an denselben Ort an der englischen Südküste und es geht alles nach Plan und das hat etwas ungeheuer Schönes und Beruhigendes, weil diese Familie erst einmal 120 Seiten braucht, bis sie überhaupt eintrifft in dem Urlaubsort und dann ist auch dort alles so wie immer, allerdings mit so einem leichten Gefühl, dass sich die Dinge vielleicht doch ein bisschen verändern. Das wird aber so ganz untergründig angedeutet. Aber diese fünf Familienmitglieder sind erst einmal erfüllt von der Vorfreude auf diese zwei Wochen am Meer dort an der englischen Südküste.
Das klingt ja erstmal nach so einem zeitlosen Stoff. So ist es ja bis heute. Man braucht ewig, bis man endlich ankommt. Gibt es denn da was Spezielles oder irgendeinen dramaturgischen Kniff in der Geschichte?
Ja, R.C. Sheriff ist eigentlich ein großer Dramatiker gewesen, also dadurch auch berühmt geworden. Und er ist aber hier ganz klassisch in der Erzählweise. Und ich habe besonders bewundert, wie er von einer Figur zur nächsten gleitet, sie von außen wahrnimmt und dann aber in ihre Innenwelten auch hineinschlüpft. Das ist fast so eine perspektivische Gestaltung, wie man sie, denke ich, jungen Schriftstellern zeigen könnte, um ihnen beizubringen, wie so ein olympischer Erzähler arbeiten könnte. Und ich fand es auch sehr wohltuend, dass diese Geschichte von sich aus eigentlich funktioniert. Sie kommt ins Laufen und man hat nicht dauernd jemanden, der kommentiert oder vielleicht seine eigene Gefühlslage vermittelt, sondern man ist ganz nah bei diesen Figuren. Also es gibt den Mr. Stevens, der besorgt ist, dass alles immer so abläuft, wie er es sich vorgestellt hat. Sie haben eine Marschroute, nach der alles passieren muss. Dann die etwas ängstliche Mutter, die immer schaut, dass es jedem gut geht. Also auch Familienkonstellationen werden eigentlich verhandelt. Dann die beinahe älteren erwachsenen Kinder, Dick und Mary, die eigentlich weg wollen aus dieser ja doch auch manchmal beengenden Familie. Und der jüngste, Ernie heißt der, der dauernd alles wahrnimmt und fast so eine ganz gespannte Oberflächenwahrnehmung hat und sieht, was sich dort am Strand abspielt oder was anders ist, welcher Müll wo herumliegt. Also ich fand das in seiner ungeheuren Gemächlichkeit sehr bestechend, weil es vor allem die Atmosphäre ist, die R.C. Sheriff so sehr besonders auch zu vermitteln weiß.
Und das, was von dieser Atmosphäre jetzt so rüberkommt, da fühle ich mich sofort irgendwie nach England versetzt. Ist das denn auch so ein typisch englisches Buch? Klingt irgendwie ein bisschen so.
Genau, ich musste auch an viele klassische englische Romane denken, aber es hat eben etwas sowohl von dieser Zwischenkriegszeit, also 31 erschienen, gleichzeitig ist es, glaube ich, diese Diskretion. Es ist so eine ganz elegante Diskretion, mit der auch diese Figuren behandelt werden. Und es hat etwas ungeheuer Demokratisches, weil eigentlich auch niemand Recht hat, sondern alle werden gleichermaßen in den Blick genommen. Und es ist von der Sprache sehr, sehr schön gestaltet. Also auch darauf verstand sich R.C. Sheriff, obwohl er eben sonst vor allem als Dramatiker bekannt geworden war.
Ich kenne ihn jetzt gar nicht, muss ich sagen. Dabei dachte ich, dass ich mich ein bisschen mit englischer Literatur auskenne. Wer war denn das überhaupt?
Mir war auch gar kein Begriff und eigentlich erst durch den Übersetzer Karl-Heinz Ott vermittelt, der das wunderbar übertragen hat ins Deutsche, auch Schriftsteller und Musikwissenschaftler. Er ist berühmt geworden tatsächlich durch ein Erste Weltkriegsdrama, The Last Journey. Und man findet auch sofort im Netz von der BBC so eine Hörspielfassung. Und es gibt Verfilmungen dieses Weltkriegsdramas, das im Schützengraben spielt und die Situation von Offizieren vermittelt. Und das war tatsächlich etwas, was ihn berühmt und auch reich gemacht hat. Er hat dann aber als Drehbuchautor gearbeitet. Und er war, das finde ich auch sehr schön, Versicherungsangestellter, zuerst im Brotberuf. Also eigentlich diesem Mr. Stevens ganz ähnlich. Und er hat diese englische Vorstadt von London unglaublich geliebt. Und das war eigentlich sein Lebenselixier, obwohl er dann später in Hollywood war. Ich kannte ihn auch nicht. Also ich hatte noch nie von ihm gehört und habe dann jetzt erst überhaupt einiges über ihn erfahren.
Und wie ist er jetzt wiederentdeckt worden? Ist das auch Karl-Heinz Ott zu verdanken?
Jetzt bei uns auf jeden Fall, aber vor allem offenkundig in England auch dem Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro. Es gibt ein sehr informatives Nachwort von Karl-Heinz Ott. Und da erzählt er, dass Kazuo Ishiguro ihn, R.C. Sheriff, während der Pandemie gelesen hat. Und dieses sehr zeitenthobene passte natürlich damals in die Stimmung. Aber es hat so eine klassische Schönheit, dass wir es heute genauso gut lesen können und da auch in diese ganz enthobene englische Atmosphäre eintauchen können.
Maike Albart, also über 2 Wochen am Meer, eine Wiederentdeckung von R.C. Sheriff, übersetzt hat das Buch Karl-Heinz Ott im Unionsverlag. Es ist erschienen, 384 Seiten, kosten 26 Euro. Mich interessiert der historische Feminismus, nicht der hysterische Feminismus. Das hat die kolumbianische Schriftstellerin Marvel Moreno immer mal wieder gesagt. Sie hat viele Jahre in Paris im Exil gelebt und ist dort in den 90er Jahren mit nur 55 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Marvel Moreno hat sich in ihren Büchern intensiv mit dem Feminismus auseinandergesetzt, vor allem in ihrem Debütroman Im Dezember der Wind, der in ihrer Heimatstadt Barranquilla angesiedelt ist. 1987 ist dieses Buch im spanischen Original erschienen und jetzt ist es zum allerersten Mal auf Deutsch übersetzt worden, unter anderem auch deshalb, weil sich kolumbianische Feministinnen für diese Autorin eingesetzt haben. Zum Glück findet unser Autor Tobias Wenzel und nicht nur er.
Finalmente encuentra la obra literaria de ella.
Endlich wird das literarische Werk dieser Autorin nicht nur von Spezialisten wahrgenommen, sondern auch einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht.
Der Literaturwissenschaftler Fabio Rodriguez Amaya hat sich jahrzehntelang für das Werk der kolumbianischen Schriftstellerin Marvel Moreno eingesetzt, war bis zu ihrem Tod eng mit ihr befreundet. Er erzählt, wie sie in der Hafenstadt Barranquilla in aristokratischen Verhältnissen aufwuchs und ihre überbesorgte Mutter ihr die Luft zum Atmen nahm. Sofort denkt man an die Mütter in Marvel Morenos atemberaubend gut geschriebenem Debütroman Im Dezember der Wind.
Die Sekunden, daran würde sich Lina erinnern, in denen sie nach Doras Hand greifen und sie die Veranda entlang bis zum Esszimmer fortzerren konnte, um sich dort mit ihr hinter dem Sideboard zu verstecken, wo sie sich als Kind immer verkrochen hatte, wenn ihre Großmutter mit dem verhassten Magnesiumpräparat hinter ihr her war. Die japsende, mit einem Mal schweißgebadete Dora, die das Gesicht gegen ihre Beine presste, das klebrige, ihre Blue Jeans besudelnde Blut. Und wie Lina zu ihr gesagt hatte, hör bloß auf zu heulen, sonst bringt er uns beide um.
In den 50ern in einem reichen Viertel Barranquillas. Die 13-jährige Lina rettet ihre 16-jährige Freundin Dora vor deren Freund. Denselben Mann heiratet Dora später. Und er prügelt sie schließlich aus dem gemeinsamen Haus. Die Frauen in Marvel Morenos Roman können der Gewalt nicht entkommen. In einer streng katholischen Gesellschaft, in der Machos Frauen ungestraft vergewaltigen, auspeitschen, weil sie keine Jungfrauen mehr sind, und aus Eifersucht einsperren. Moreno deckt patriarchalische, klassistische und rassistische Verhältnisse auf.
Wenn man eine Synthese von Marvel Morenos Poetik erstellen wollte, wäre folgende Überzeugung zentral. Um die wirkliche Befreiung der Frau, die Abschaffung der Klassen und einen umfassenden demokratischen Gemeinsinn zu erreichen, muss die Frau über ihren Körper selbst bestimmen und ihre Sexualität frei ausüben können.
Im Roman Im Dezember der Wind erinnert sich die in Paris lebende Lina, das alter Ego der Autorin, daran, wie 3 ihrer Mitschülerinnen in Barranquilla in unglücklichen Ehen enden. Das klingt nach niederschmetternder Lektüre, aber geradezu berauscht gibt man sich der Beschreibungskunst dieser Autorin von Weltrang hin. Ihre langen, verschachtelten Sätze fordern vom Leser Konzentration ein. Dafür wird er mit tiefen, psychologischen Einblicken in die Figuren belohnt und mit wunderbar entwaffnendem Humor. So auch bei der Beschreibung von Linas puritanischer Mitschülerin Beatrice, die sich für klüger hält als andere.
Doch wenn sie erst einmal im Besitz ihrer famosen Wahrheit war, dann musste sie sie auch ganz und gar und um jeden Preis schützen und vermeiden, dass sie der Kritik der anderen ausgesetzt wurde. Diese anderen wiederum konnten nicht nur alle ihr Nahestehenden sein, inklusive Lina, sondern auch Bücher, die abweichende Meinungen oder aufwieglerische Ideen vermittelten. Deswegen hörte sie langsam mit dem Lesen auf und ihre Ideen büßten das Funkeln eines leidenschaftsgetriebenen Geistes ein. Ihre Reden wurden immer kläglicher, verkamen zu einer einzigen Litanei aus negativen Geboten.
Beatrice geht später an den Demütigungen ihres Ehemannes zugrunde. Aber andere Frauen rächen sich an den Frauenverächtern. Etwa die schöne Catalina, die einen Revolver besorgt und ihn, nur scheinbar aus Unachtsamkeit, gut sichtbar für ihren selbstmordgefährdeten Ehemann liegen lässt. Eine Frau, die noch als Kind von ihrem Mann vergewaltigt wurde, versucht gar, alles Männliche aus ihrer Umgebung zu tilgen. Eine Stunde, bevor sie ihren Gärtner entlässt, befiehlt sie ihm, alle männlichen Tiere auf dem Grundstück zu enthaupten. Wenn dann von den zu strengster Keuschheit verpflichteten Papageiendamen die Rede ist, muss man einfach auflachen. Um eine ganze Welt reicher fühlt man sich, wenn man diesen grandiosen Roman zuklappt. Unfassbar, dass Moreno einst der Zutritt zu den Treffen der Künstlergruppe von Barranquilla, zu der auch Garcia Márquez gehörte, verwehrt wurde, weil sie eine Frau war. Das erzählt Fabio Rodriguez Amaya über diese nun endlich gewürdigte Autorin.
Marvel Moreno sin duda.
Marvel Moreno ist ohne Zweifel die wichtigste kolumbianische Autorin des 20. Jahrhunderts und, ich gehe noch weiter, die wichtigste kolumbianische Schriftstellerin unserer Literaturgeschichte.
Und Marvel Morenos Roman Im Dezember, der Wind, wurde aus dem kolumbianischen Spanisch von Rike Bolte übersetzt. Es hat 432 Seiten und ist im Wagenbach Verlag erschienen. Die älteste Buchhandlung in Hamburg hat sich umbenannt und heißt jetzt nicht mehr Cordes, sondern Wassermann. So hieß sie aber auch schon mal ganz früher, als Friedrich Wassermann sie 1848 in Templin gegründet hat und bevor Gottfried Cordes das Geschäft von der Familie übernommen hat. Ich bin jetzt mit einem der jetzigen Inhaber, mit Pascal Matthäus, verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr Matthäus.
Guten Morgen, Frau Gerg, hallo.
Sie haben ja vor 2 Jahren Ihren 100. Geburtstag da in der Buchhandlung gefeiert. Also nicht Sie, sondern die Buchhandlung. Was war denn der Anlass, um da mal genauer, war das der Anlass, um die Firmengeschichte mal genauer zu erforschen? Oder wie ist das alles so jetzt aufgekommen?
Ja, ein Stück weit. Das ist ganz lustig eben. Also 2 Jahre nach dem 100. Jubiläum feiern wir dann jetzt dieses Jahr das 175-Jährige. Wir haben die Buchhandlung im Oktober letzten Jahres erst übernommen, Florian Wernicke und ich zusammen, und haben einen Ordner sozusagen mit übernommen mit historischen Dokumenten von Alfred Cordes.
Und was haben Sie da rausgefunden über den? Der war Mitglied der NSDAP, nicht?
So ist es. Also das war der Anlass eben mit diesem Ordner, in dem Werbung zu finden war. Also Cordes hat Bücher angepriesen, alles eben aber erst nach 1945, als er in Blankenese gewesen ist. Und es hieß aber immer, das Gründungsdatum der Buchhandlung sei 1921 in Templin gewesen. Und wir wollten es dann mal genauer wissen, was war eigentlich in dieser Templiner Zeit los, haben uns also auf die Suche gemacht. Und was half, ist googeln erstmal gewesen. Denn man stößt, wenn man googelt, im Zusammenhang mit Buchhandlungen womöglich auf die digitalisierten Börsenblätter des deutschen Buchhandels, also die Buchhandelsmagazine, wo wir dann auf einmal auf einen Gottfried Cordes in Templin stießen und uns fragten, huch, komisch, der heißt doch Alfred, unser Gründer. Nein, es gab auch einen Gottfried Cordes und da dann also erstmal die Information, 1889 von Gottfried Cordes in Templin übernommen, schon von der Familie Wassermann. Dann wollten wir es wiederum genauer wissen, was hat Alfred noch gemacht, und insgesamt haben wir dann also Material aus 5 verschiedenen Archiven zusammen gesammelt. weil wir eben Spuren entdeckt haben, wiederum im Netz. Die Templiner Kreiskalender sind da ebenfalls digitalisiert, wo wir also dann schon erste Spuren fanden. Alfred Cortes in der Uniform der deutschen Jägerschaft, Alfred Cortes als stellvertretender Kreisjägermeister im Kreis Uckermark-Templin. Und auch Werbung hat er in diesem Kreiskalender geschaltet, wo wir dann sehen konnten, schon 1934 gibt es eine eigene Abteilung NS-Literatur in der Buchhandlung Alfred Cortes.
Und da wollten Sie sich natürlich davon distanzieren. Das klingt aber so, als könnten Sie da auch schon fast ein Buch draus machen, was man dann in Ihrer Buchhandlung schön vorfinden könnte.
Also ich befürchte, das müssen wir nochmal genauer aufgreifen, und in der Tat sind wir schon an so einer Publikation natürlich auch dran. Das ist jetzt alles eben in dem Zeitraum seit der Übernahme dieser Buchhandlung, dieser sehr, sehr schönen Buchhandlung in Blankenese, die auch so all die Jahre hervorragend geführt wurde. Wir mussten sozusagen gleich ins Weihnachtsgeschäft hineintauchen und konnten aber gleichzeitig nicht loskommen von dieser interessanten Recherche. Insofern ist das sicherlich noch Stoff für ein Buch, zumal wir eben auch ganz interessantes Aktenmaterial gefunden haben. Ja, es gibt also eine Entnazifizierungsakte im Stadtarchiv Hamburg, die wir uns dann also genauer ansehen konnten. Und es gibt einen Enteignungsvorgang in der sowjetischen Besatzungszone aus dem Archiv in Potsdam, sodass man da also wirklich allerhand sich ansehen kann.
Was sagen denn die Stammkunden zu dieser Umbenennung?
Ja, das ist ja im Grunde genommen gerade die Bekanntgabe dieser Umbenennung. Ja, das ist also jetzt heute an die Öffentlichkeit. Wir haben gelangt. Wir haben mit einigen Kunden schon darüber gesprochen. In Blankenese wird viel geforscht, auch eben zur NS-Zeit. Jan Kurz vom Historischen Verein ist da eine Person, die da ganz emsig ist. Seine Prognose war, die Leute sind aufgeschlossen, finden das toll. Wir haben zwei Damen, die bei Alfred Cortes noch gearbeitet haben. Einer hat sogar ihre Ausbildung bei ihm gemacht. Die waren sehr überrascht, hatten davon natürlich nichts gewusst. Es ist verschwiegen worden. Gerade darum geht es uns ja auch, oder? Dass dieses verschwiegene Kapitel ans Tageslicht kommt. Und sind aber sozusagen nicht verärgert oder so und jetzt nehmen eine Verteidigungshaltung ein, sondern sehen, aha, interessant, hätten wir nicht gedacht.
Und Sie machen ja auch noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen dazu. Da kann man ja auch nochmal darüber sprechen, nehme ich an.
So ist es. Also nach den Sommerferien, der genaue Termin steht noch nicht fest, werden wir eine größere Podiumsveranstaltung haben, was dann eigentlich also die offizielle sozusagen Feier auch für die Umbenennung sein wird. Da wird unter anderem Karin Prien dran teilnehmen, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin, die, als sie das gehört hat, also sofort uns ihre volle Unterstützung zugesagt hat, ja, einfach weil ihr die Erinnerungskultur wichtig ist und eben sie da an Bord ist. Und auch weitere Veranstaltungen sind geplant. Historiker ist angefragt, der wohl auch bei uns dann noch eine Veranstaltung machen wird. Wir rollen das einigermaßen groß auf.
Sie haben aber auch natürlich ganz normales Buchgeschäft in Ihrer Buchhandlung. Und da wollen wir jetzt mal hören, was da gerade so Ihre Hits sind. Sie haben uns ja auch drei Buchempfehlungen rausgesucht. Und eine Autorin, die ist mir sofort ins Auge gestochen, weil da die offenbar ganz viele Buchhändler für Annika Büsing schwärmen, zumindest für ihr letztes Buch Nordstadt. Jetzt gibt's ein neues. Was ist da so toll dran?
Ja, das neue Buch heißt Koller. Annika Büsing ist ja wirklich relativ frisch gerade noch irgendwie erschienen oder aufgetaucht auf dem Buchmarkt. Koller ist ein Roadmovie, wie eben auch der Vorgänger bei Steidl erschienen. Das ist also schon so ein wunderschönes Buch. Die sind immer so mit Leinen überzogen, orange-gelber Farbverlauf und so ein toller alter Polo 2 ist auf dem Cover. Aber wir wollen auch über den Inhalt sprechen. Also es ist eine Liebesgeschichte, eine moderne Liebesgeschichte, für die man erstmal die erzählerischen Mittel haben muss. Und die hat Annika Büsing, die also total ironisch schreiben kann, sehr locker schreiben kann und aber auch mit Perspektiven wunderbar umgehen kann. Das macht ganz viel Freude, und auch ein politisches, historisches Ereignis der Zeitgeschichte wird noch gleich wie en passant mitverhandelt. Große Empfehlung, macht, glaube ich, ganz viel Spaß.
Dann haben Sie uns noch einen Norweger ausgesucht, wo ich mich auch an eine vollkommen begeisterte Rezensentin damals erinnere, von Das Eisschloss. Tarje Vessos hat jetzt auch im Gogols Verlag ein neues Buch, Der Keim. Gefällt Ihnen offenbar auch super.
Wahnsinnig gut. Also Gogols ist ja sowieso eigentlich ein Garant für fantastische Entdeckungen. Eben, das ist jetzt der dritte Roman von dem Tarje Vessos, der 1970 gestorben ist. 1940 erschien dort Der Keim, wie es auf Deutsch heißt, ein Roman über eine geistig angeschlagene Figur, die versucht, auf einer einsamen Insel zur Ruhe zu kommen, ihren Frieden zu finden. Stattdessen geht das ganz fürchterlich schief, bringt jemanden um, und die Inselgemeinschaft macht seinerseits dann Jagd auf diesen Menschen, bringt ihn ebenfalls zur Strecke. Man könnte jetzt denken, ich verrate schon alles, aber es geht gar nicht um irgendwie die Spannung, die dadurch erzeugt würde, ob etwas passiert, sondern es geht um diese Psychologie des Jagens und des Gejagtwerdens. Und dann gibt es eben einen Schnitt und der zweite Teil des Buches befasst sich dann mit der Frage, was ist hier jetzt eigentlich kaputt gegangen auf dieser Insel und wie bekommen wir das wieder in den Griff? Hier ist irgendwie, merken alle, die dort leben, wir können nicht mehr so weitermachen wie vorher, wir müssen irgendwie Buße tun, müssen das wieder gut machen. Wie geht sowas eigentlich? Und es ist also, wenn der erste Teil ein psychologischer Roman ist, in sich fast geschlossen, ist der zweite dann also ein philosophisch-moralischer Roman. Total faszinierend, weil er auch gar nicht so explizit das alles macht und nicht alles erklärt, was denn eigentlich jetzt genau das psychologische oder philosophische Problem ist. Es sind so ganz einfache Sätze, zwischen denen dann eigentlich diese Spannung sich entfaltet.
Ich wollte gerade sagen, Tarja Wessos scheint ja auch ganz besonders zu schreiben, also stilistisch auch sehr interessant zu sein.
Absolut, da müsste man vielleicht, also noch Norwegisch können wir noch besser. Er ist wohl auch einer der ersten gewesen, der dieses Nynorsk, es gab ja mal so eine Sprachreform im Norwegischen, dann also auch zur Literatursprache gemacht hat. Also die Verknappung ist, glaube ich, das, was man auch in der deutschen Übersetzung sehr, sehr gut erkennen kann.
Und dann haben sie uns noch quasi, weil das kann man ja alles super mit in den Urlaub nehmen, wenn man denn jetzt welchen macht. Und da passt auch, finde ich, der dritte Titel rein, falls man Kinder dabei hat. Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis von Constanze Spengler und Katja Germann. Was ist das für ein Kinderbuch?
Genau, das ist also das Lieblingsbuch meiner älteren Tochter jetzt gerade, deswegen also auch in der Praxis erprobt. Eine wirklich Abenteuergeschichte mit einer ganz, ganz herrlichen Karte, die gleich also auf der Innenseite des Buches dann gezeichnet ist, wo man die ganze Tour über diese Insel nachvollziehen kann. Mika, wahrscheinlich gefällt es meiner Tochter auch deshalb so gut, weil sie sich so darin wiedererkennt. Mika ist mit seinem Vater am Strand und der liest so ein dickes Buch und hat gar nicht richtig Zeit für sie oder für ihn. Und er möchte aber ein Eis haben und sagt der Vater, gut, hier, nimm Geld und bring mir eins mit. Es ist aber ein Luftballonverkäufer auf dem Weg zum Eiswagen, noch gerade furchtbar spannend und dann fährt der Eiswagen weg. Mika will aber dringend ein Eis und verfolgt ihn dann also über die ganze Insel. Und eine Gemüsefrau ist ihm dabei behilflich, ein Esel mit einem Sonnenhut und der Postbote. Es ist ein ganz abenteuerliches, tolles, farbenfrohes, buntes Buch, das richtig viel Spaß macht. Und am Ende fragt ihn der Vater eben, warum hat denn das eigentlich so lange gedauert? War die Schlange so lang? Nein, nein, ging eigentlich. Ich war nur beim Eiswagen.
Also tolle Bücher für die Ferien, aber auch natürlich, wenn keine Ferien sind, gut zu lesen. Pascal Matthäus von der Buchhandlung Wassermann in Hamburg. Vielen Dank für diese Empfehlungen.
Danke Ihnen.